MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Zuseher und Zuseherinnen, bei dieser Ausgabe des MenaWatch Talks. Heute haben wir wieder mal die Freude, mit Thomas von der Ostensacken sprechen zu können. Er war ja schon öfter hier bei uns zu Gast. In der letzten Zeit haben wir uns in aller Regel mit dem Iran beschäftigt, aus naheliegenden Gründen. Darum wird es auch heute selbstverständlich gehen, aber wir werden auch einen Blick in andere Gegenden in der Region werfen, die halt momentan die Nachrichten beherrschen. Also zunächst einmal herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du diesmal sogar persönlich den Weg nach Wien gefunden hast. Gehen wir vielleicht chronologisch zurück mit den Kriegen und wie sie abgewickelt werden. Der letzte Waffenstillstand oder Waffenruhe, die da vereinbart wurde, betrifft ja Israel und den Libanon. Das ist eine seltsame Konstruktion, weil der Libanon und Israel schließen einen Waffenstillstand oder eine Waffenruhe, die überhaupt keinen Krieg gegeneinander führen, über eine Partei, die selber überhaupt nicht mitredet, aber sehr wohl Krieg führt, aber das auch nicht im Interesse des Libanon, sondern im Interesse des Iran, und also alles sehr verworren und vermurkst. Was geschieht da eigentlich? Welchen Stellenwert haben solche Vereinbarungen, die der Libanon trifft? Hält sich die Hezbollah daran? Was erwartest du, wie das weitergehen wird?
Gut, die Hezbollah hat ja zugestimmt, ne? Soweit ich das. Also, weil wir haben ja nicht einen Krieg Israel mit dem Libanon, sondern einen Krieg Israel mit einer Miliz, die den im Libanon eine große Rolle spielt, vom Iran unterstützt ist, aber inzwischen vom Libanon als Terrororganisation eingestuft worden ist, obwohl sie im libanesischen Parlament sitzt und der zweitgrößte Arbeitgeber des Libanon ist, was etwas schwierig auseinanderzuklamüsern ist. Also insgesamt ist es so, nach den Neuwahlen im Libanon mit der neuen Regierung ist nach dem Krieg im letzten Jahr, vorletzten Jahr, ist ganz eindeutig, die libanesische Regierung möchte die Hezbollah entwaffnen, kann es aber nicht, weil die libanesische Armee zu schwach ist nach den letzten Jahrzehnten. Die USA führen keinen Krieg weder gegen den Libanon noch gegen Israel. Israel hat an diesem Waffenstillstand ganz offensichtlich auch wenig Interesse, sondern ist von den Amerikanern gezwungen worden, weil der Iran diesen Waffenstillstand zur Grundbedingung für Verhandlungen mit den USA gemacht hat. Oder habe ich mich durch das Dickicht nicht adäquat durchgeschlagen?
Ja, also es ist ja, wenn ich das am Wochenende verfolgt habe, ist ja vor allem unklar, was genau da eigentlich vereinbart wurde oder was nicht. Also das State Department hat eine Zusammenfassung des Inhalts der Vereinbarung zwischen dem Libanon und Israel herausgegeben. Da ist ja nicht die Rede von einem allgemeinen Stopp von militärischen Aktionen, sondern da ist halt die Rede davon, dass Israel sehr wohl sich das Recht vorbehält, sich im Falle eines Angriffs selbst zu verteidigen und aktiv zu werden und so weiter. Das war einen Tag oder so auf der Webseite des State Department, und sofort hat sich der Oberbefehlshaber, der amerikanische, zu Wort gemeldet und hat erklärt, israelische Angriffe sind verboten, Punkt. Also was da jetzt wirklich genau ausgemacht wurde, weiß wieder mal niemand.
Plus, wir wissen auch nicht, was sollte dieser Waffenstillstand halten, der nächste Schritt wäre. Also eigentlich müssten die zwei Kriegsparteien ja miteinander verhandeln. Die Hezbollah würde aber nie mit den Israelis direkt verhandeln. Also wäre jetzt der Ansprechpartner die libanesische Regierung. Nur was ließe sich mit der libanesischen Regierung verhandeln, die ja nachweislich nicht über die Stärke verfügt, die Hezbollah zu entwaffnen, und hätte sie das längst getan. Also interessant ist ja, bei Umfragen, kurz nachdem die Hezbollah in den Krieg eingestiegen ist, dass erstmalig wirklich im Libanon eine bedeutende Mehrheit, die auch viele Schiiten eingeschlossen hat, sich sehr negativ über die Hezbollah geäußert hat. Leute wollten nicht noch einen Krieg. Das heißt, die Hezbollah führt diesen Krieg gegen den Mehrheitswillen der libanesischen Bevölkerung, die ja eigentlich jetzt Normalisierung, Frieden und Ähnliches sich gewünscht hat, im Auftrag des Iran. Also wer ist der Ansprechpartner für eine irgendwie geartete Lösung im Libanon? Ist es der Iran? Weil ohne den Iran könnte die Hezbollah nicht weitermachen. Ist es die libanesische Regierung oder ist es die Hezbollah?
Und dazu kommt noch, dass natürlich völlig unklar ist, also bis auf die Hezbollah sind sich alle einig, dass die Hezbollah entwaffnet werden soll.
Genau.
Nur wer das machen soll, ist ja ähnlich wie im Gazastreifen mit der Hamas, völlig unklar. Also das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, es werden keine internationalen Truppen da reingehen, um die Hisbollah oder die Hamas zu entwaffnen. Die libanesische Armee, du hast es erwähnt, ist bei Weitem nicht stark genug. Also die Hisbollah ist militärisch eine weitaus schlagkräftigere Truppe, als das die libanesische Armee ist. Das heißt, die einzigen, die das könnten, wären die Israelis, aber die sollen es halt offenkundig auch nicht, wenn sie es überhaupt könnten.
Ja, plus, dass natürlich die israelische Taktik jetzt auch im Libanon nicht so besonders gut ankommt. Also wir dürfen nicht vergessen, es gibt über 1 Million Binnenflüchtlinge im Libanon, die irgendwo in Zelten, also wenn sie nicht bei Familien unterkommen, irgendwo in Zelten auf der Straße leben. Besonders betrifft das natürlich jetzt wieder, wie immer, zum Beispiel Flüchtlinge aus Syrien, Gastarbeiter. Und das geht jetzt auch schon seit 3-4 Wochen. Der Libanon ist ein Land, bei dem wir uns immer gefragt hatten vor ein paar Jahren, wann wird der Libanon zum Failed State? Und was passiert, wenn der Libanon zum Failed State wurde? Dann wurde der Libanon zum Failed State und es passierte eigentlich gar nichts. Also als ich das letzte Mal im Libanon war, war es wirklich schwierig, noch Preise irgendwie zu ermitteln. Also ja, jahrzehntelang gab es diesen festen Tauschkurs, 1 Dollar, 1500 libanesische Pfund. Irgendwie ist, ich keine Ahnung, bei wie vielen Millionen das libanesische Pfund momentan ist. Also der Libanon ist ökonomisch, sozial etc. extrem kaputt, mit völlig korrupten Eliten. Ja. Und es gab jetzt eben letztes Jahr so ein bisschen die Hoffnung, dass man eines Aufbruchs, eines von Veränderungen, die ja immer im Nahen Osten eine große Rolle spielen. Wir dürfen im Libanon auch nicht vergessen, 2019 hat es im Libanon diese Massenproteste gegeben, die unglaublich bedeutend waren, weil sie ähnlich wie im Irak zum ersten Mal konfessionelle Grenzen überschritten haben. Also diese Entwicklung vergisst man immer so gerne über diese ganze komische Geopolitik. Also in Beirut haben erstmalig vor allem junge Menschen demonstriert von allen konfessionellen Hintergründen. Ne, der Libanon ist ja extrem konfessionell gespalten, ganz ähnlich wie der Irak auch, und gesagt, wir sind jetzt Libanesen. Wir wollen ein Ende der Korruption, wir wollen ein Ende dieser ganzen kriegerischen Auseinandersetzung, wir wollen eine Zukunft. Und das ist letztlich unterbrochen worden durch Corona. Also in beiden Ländern, wo diese Entwicklung sehr, sehr ähnlich gewesen ist damals. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, wo ganz viel wieder in Frage gestellt wird, weil wie soll man 1 Million Binnenvertriebene versorgen in Zeiten, und das gilt ja momentan global, Hilfe einfach so zusammengestrichen wird, dass ganz egal, in welchen Konflikt wir gucken, UN-Organisationen, wir können jetzt über die UN reden, was wir wollen, aber an dem Punkt ist es einfach ihre Aufgabe, erstmal für eine minimale Notversorgung zu sorgen. UN-Organisationen regelmäßig sagen, von Geldern, die wir brauchen, bekommen wir vom Westen oder von dieser sogenannten internationalen Staatengemeinschaft zwischen 15% und 25%. Das gilt jetzt für den Sudan, das gilt für den Libanon, das gilt eigentlich für alle Länder. Also parallel Kriege auf der einen Seite, Massenvertreibung, ne, wie jetzt im Libanon, und eben ein kompletter Mangel, Menschen auch nur erstmal die Subsistenz von Menschen zu garantieren. Und das war früher ja anders. Also in solchen Katastrophen wie jetzt dem Libanon, egal wie lange das jetzt noch dauert, hätte es erstmal auch ein entsprechendes Hilfsprogramm gegeben, um dafür zu sorgen, dass Leute noch was zu essen haben, irgendeine Unterkunft und so weiter. Das ist eine parallele Entwicklung, die wir momentan global sehen. Und was das für die Zukunft des Libanon jetzt genau bedeutet, wo Israel ja auch noch, wirst du dich wahrscheinlich besser auskennen als ich, versucht, diese Sicherheitszone, die es früher mal hatte, und dann räumen musste oder geräumt hat, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, offensichtlich versucht wieder einzurichten, um eben zu verhindern, dass mit Raketen auf Nordisrael geschossen wird. Auch das widerspricht sich ja. Also wenn ich jetzt eine Sicherheitszone einrichte, indem ich Dörfer wirklich zerstöre und unbewohnbar mache, gehe ich ja eigentlich davon aus, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterhin die Hisbollah da sitzt, um Raketen nach Israel zu schießen.
Na gut, es geht wahrscheinlich einfach darum, die physische Möglichkeit zu beseitigen,
sich nur wenn ich jetzt zu können. Das Ziel habe, die Hisbollah zu entwaffnen, also die Hisbollah von einer bewaffneten Miliz in eine politische Partei zu verwandeln, die Hisbollah wird nicht verschwinden, muss ich ja nicht gleichzeitig dafür sorgen, dass die Hisbollah mich nicht in 10 Jahren noch mit Raketen beschießt. Also dass diese zwei Strategien sind jetzt nicht unbedingt, also das könnte Plan A und Plan B sein, aber diesen Sicherheitsstreifen mit Besetzung und so weiter und so fort wird natürlich egal von wem im Libanon auch nicht gerade als freundlicher Akt wahrgenommen und führt eben auch dazu, dass in diesen 15 Kilometern, die da jetzt gestern vorgesehen worden ist, die Karte ist ja von der IDF veröffentlicht worden, ne, Leute nicht mehr hin zurückkehren können. Das heißt, wo werden diese Leute dann wieder leben? Ne?
Die Situation wird halt dadurch natürlich verkompliziert, dass die politische und soziale, gesellschaftliche Situation im Libanon ohnehin schon schwierig genug ist.
Ja.
Also die Hisbollah ist natürlich de facto, kann man sagen, eine von Libanesen getragene iranische Besatzungsarmee. Aber sie ist halt nicht nur das, sondern es gibt eben die große schiitische Bevölkerungsgruppe, die halt in wesentlichen Teilen ihres Lebens ja auch auf die Leistungen angewiesen ist, die von der Hisbollah und natürlich in weiterer Folge vom Iran zur Verfügung gestellt werden. Ohne irgendwelche Regelungen für deren weiteres Vorankommen wird auch die Hisbollah nicht einfach von der Bildschwäche verschwinden.
Sie wird nicht von der Hisbollah. Also wir dürfen ja immer nicht vergessen, also die in diesem konfessionellen gemischten Libanon waren bis Anfang der 80er Jahre sozusagen die Schiiten und ärmsten Bevölkerungsteile mit wenigsten Chancen in der politische Repräsentation traditionell in eher unteren Berufen tätig. Auf die hat man runtergeblickt, egal ob von christlicher oder sunnitischer Seite. Die islamische Revolution, die ja maßgeblich eine schiitische gewesen ist, hat im Libanon erstmal auch dazu geführt, dass die Schiiten im Libanon extrem aufgewertet worden sind durch Hisbollah und Amal. Am Anfang waren ja sogar die Schiiten mit Israel alliiert, sozusagen. Man kann sich das heute kaum vorstellen, die Bilder, wie israelische Panzer im Südlibanon einfahren und mit Blumen beworfen werden, weil man einfach die Israelis als Verbündeten wahrgenommen hat gegen die anderen Teile dieses libanesisch-konfessionellen Geflechts. Dafür sind auch Schiiten im Libanon dankbar, dass sie heute diese enorm wichtige politische Rolle spielen. Das heißt, eine Vorstellung, man zerschlägt die Hisbollah, ist komplett politisch, ökonomisch und sozial illusorisch. Die Frage ist, ist es möglich, dass sich die Hisbollah, wenn sie sich vom Iran mehr oder weniger trennt, in irgendeine politische Partei verwandelt? Weil die Hisbollah ist ja ähnlich wie, das ist ja diese iranische Strategie, dass man Länder nicht übernimmt, sondern in Ländern diese quasi parastaatlichen, paramilitärischen Organisationen aufbaut und gründet, die den Staat einerseits aushöhlen, auf den Staat einen Einfluss nehmen und dann aber auf der anderen Seite Gebiete so kontrollieren, dass der Staat dort de facto keinen Einfluss mehr hat. Das ist die Hisbollah im Libanon, das sind die Houthis im Jemen. Und da sind diese Hashd-Shabir-Milizen im Irak. Und das ist eine enorm erfolgreiche Strategie des Iran gewesen, weil er ja immer sagen kann, wir sind da eigentlich nicht verantwortlich. Aber pumpen Milliarden in diese Länder, in diese Bewegung rein. Aber zugleich sitzt die Hisbollah eben im libanesischen Parlament, Minister gestellt, macht Bündnisse mit christlichen Parteien und so weiter. Das heißt, die Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, die Hisbollah in eine rein politische Partei zu verwandeln?
Gut, ich meine, du hast gesagt, es ist illusorisch zu glauben, dass die Hisbollah verschwinden wird. Würde ich jetzt entgegenhalten, es ist ja genauso illusorisch zu glauben, dass die Hisbollah sich vom Iran trennen kann irgendwie. Also das ist eine iranische Gründung, die wird vom Iran finanziert, ausgerüstet, ausgebildet, hochgerüstet. Also die Hisbollah ohne den Iran ist nicht die Hisbollah schlicht und ergreifend.
Die Hisbollah ohne die Islamische Republik Iran.
Ja, ja.
Also, damit wären wir wieder an einem der Kernpunkte dieser gesamten regionalen Konflikte. Solange es die Islamische Republik Iran gibt, so wie sie sich heute darstellt, wird es da keine Lösung geben. Das heißt, ohne Veränderung in Teheran lässt sich im Libanon oder im Jemen nichts wirklich machen, weil das ist das Kapital der Islamischen Republik Iran. Ohne die Hisbollah und ohne die Houthis und früher ohne Assad und ohne die Hashabir im Irak würde der Iran keine Rolle im Nahen Osten, also im traditionellen Nahen Osten spielen. Das hat der Iran in den letztlich seit den frühen 80er Jahren systematisch aufgebaut, um da präsent zu sein. So, das sind sozusagen die Symptome der Islamischen Republik. Die Vorstellung, das ist westliche und amerikanische Außenpolitik der letzten 30 Jahre, wir können immer an den Symptomen rumdoktern, ohne die Ursache zu bekämpfen, ist gescheitert. Und das ist gescheitert schon letztlich mit der Bush-Regierung in den 90ern, mit Clinton, mit Bush, und der dachte, man kann einen Irakkrieg führen, ohne den Iran zu konfrontieren, mit Obama, der diesen Kuschelkurs gefahren hat. Also das ist ein strukturelles Problem. Würde in Teheran es zum Regime-Change kommen, dann müsste die Hisbollah sich überlegen, was tun wir? Weil dann würde einfach der Geld- und Waffenfluss verschwinden und dann müsste sie eine nationale libanesische Position als Lobbyorganisation der Schiiten formulieren.
Gut, dann greifen wir das gleich auf. Wie steht es um den Regime Change im Iran? Also kommt es auch wieder darauf an, wen man fragt. Wenn man bekanntlicherweise den US-Präsidenten fragt, dann hat der Regime Change ja schon stattgefunden. Es macht jetzt nicht den Eindruck, als ob das jetzt der Regime Change wäre, der alles verändern würde. Bis jetzt hat sich das Regime halten können. Jetzt hast du das auch öfter gesagt, wir haben das in unseren Gesprächen schon betont, in so einem Krieg wie dem der USA gegen das iranische Regime oder das islamistische Regime im Iran, kommt es für die vor allem darauf an, irgendwie zu überleben und nicht zu glauben, dass sie militärisch gewinnen können, was sie offenkundig nicht getan haben. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, okay, also wenn so ein Sieg ausschaut, dann können sie sich noch so einen Sieg bei weitem nicht leisten. Also die Zerstörungen, alles, was im Iran die letzten 6 Wochen passiert ist, oder 8 Wochen während des Krieges, hat natürlich den Iran noch weiter zurückgeworfen, als er das schon vorher war. Die Wirtschaftskrise war vorher schon schrecklich und die Probleme sind jetzt noch viel größer. Gleichzeitig ist der Iran, auch wenn er sich jetzt natürlich als Sieger zu präsentieren versucht, international so isoliert, wie er das wahrscheinlich noch nie gewesen ist, oder die Islamische Republik
zumindest. Lass uns das immer mal trennen.
Ja, ja. Da wird man doch immer geschimpft, völlig zu Recht, von den iranischen Exil-Menschen, die da sagen, das ist nicht der Iran. Völlig richtig. Die ganze Strategie des Iran ist ja nicht aufgegangen. Also die Vorstellung, dass da irgendwie Hisbollah und andere dann eine große Rolle spielen würden in dem Krieg, hat sich ja so nicht erfüllt. Genauso diese Vorstellung, man könnte die arabischen Staaten angreifen und dadurch Druck auf Trump bzw. Israel ausüben. Auch das hat offenkundig nicht funktioniert. Also die arabischen Staaten, Emirate, Saudi-Arabien und so weiter, sind jetzt geeinter in ihrer Front gegen den Iran oder gegen das islamische Regime, als sie das vorher gewesen sind. Also auch da gab es ja eine Reihe von einfach strategischen Fehlkalkulationen.
Ja und nein. Also hätten wir hier vor 6 Wochen gesessen, in den ersten Tagen des Krieges, und man hätte uns die Pistole an die Schläfe gesetzt und man hätte Prognosen tätigen müssen, was ich ungern tun würde, wäre keiner von uns davon ausgegangen, dass nach 6 Wochen die Islamische Republik Iran ohne Figuren wie Ayatollah al-Khamenei, Ali Larijani und weitere wichtige Führungsfiguren im Prinzip die Spielregeln diktieren kann, was wir jetzt ja hatten. Ne? Also gestern sagt die USA Verhandlungen, heute sagt der Iran keine Verhandlungen. Also sie haben sich da erstaunlich gut geschlagen. Welche genaue Strategie sie hatten, wenn sie je eine hatten, weiß ich nicht. Ne? Aber sie haben die Golfstaaten in den Krieg reingezogen, dort für eine extreme Verunsicherung gesorgt, mit Konsequenzen, die sehr, sehr schwer abschätzbar sind. Die Hisbollah ist in den Krieg eingestiegen, was immerhin auch dazu geführt hat, dass es damit zu einem Mehrfrontenkrieg geworden ist. Im Irak hat der Iran das sehr, sehr erfolgreich gemacht bislang. Also der Irak ist ja eine weitere Front. Und international reden alle über die USA und nicht über den Iran. Also wenn ich die Zeitung mache. So. Also das ist auch nicht unerfolgreich. Von der Position der asymmetrischen Kriegsführung aus, bei der das einzige Ziel ist, nicht zu verlieren.
Ich meine, in der internationalen Reaktion spielt natürlich eine große Rolle oder die Hauptrolle, dass einfach in den USA Trump an der Macht ist und der sich nun mal so aufführt, wie er das tut. Und das eröffnet ihm natürlich auch wirklich große Möglichkeiten. Kommen wir nochmal auf die arabischen Staaten zu reden, also die Golfstaaten. Nichtsdestotrotz würde ich da dagegen halten, es gab ja in den letzten Jahren unter anderem diese von China vermittelte Wiederannäherung oder wie man das nennen möchte zwischen beispielsweise Saudi-Arabien und dem Iran. Die haben ja schon, auch nachdem klar wurde, auch nach dem Atomdeal mit Obama damals, versucht sich in der einen oder anderen Form mit dem Iran, mit der Islamischen Republik zu arrangieren. Das ist momentan Geschichte, zumindest für die absehbare Zeit. Also arabischen Staaten, Golfkooperationsrat gibt Erklärungen raus, indem er sagt, ja, mit arrangieren ist nichts mehr, wir brauchen umfassende Lösungen, die diese Punkte umfasst.
Spielen wir den Avocatus Diaboli, wenn Pakistan was macht, dann macht es das, weil die Saudis im Hintergrund die Unterstützung geben. Also dieses Bündnis ist sehr, sehr eng, ne? Dass Pakistan plötzlich als Vermittler, ausgerechnet Pakistan, also ne, wir müssen jetzt nicht näher über Pakistan reden, aber wir alle wissen, was ist Pakistan, ja? Dass Pakistan plötzlich diese enorm wichtige Rolle spielt und die pakistanische Regierung jetzt im Iran war, Gespräche im Iran geführt hat, Islamabad der Ort ist, wo die ersten Verhandlungen ausgeführt werden, spricht ein bisschen gegen die große Isolierung des Iran. Weil Pakistan traditionell ein extrem enger Verbündeter der Saudis ist. So. Und die Golfstaaten immer traditionell zweigleisig fahren. Das heißt, gerade Saudi-Arabien wird sich überlegen, was passiert, wenn da jetzt irgendein vermurkstes Abkommen zwischen den USA und dem Iran abgeschlossen wird. Der Iran de facto weiter diese Kontrolle über diese elende Straße von Hormuz hat. Und dann müssen wir gucken, dass wir da erneut versuchen, irgendwie mit einem geschwächten Iran ins Geschäft zu kommen. Und das ist ja immer wieder dieses Spiel, das der Iran spielt. Also 2009, als meiner Ansicht nach der wirkliche Regime-Change hätte stattfinden müssen, also während der Massenproteste gegen Ahmadinejad, wo der alte Khamenei ja wirklich, wie wir im Nachhinein wissen, ein paar Tage lang sich überlegt hat, das Land zu verlassen. Also weil wirklich das gesamte Regime erschüttert gewesen ist. War ja eine Strategie der Obama-Administration, warum sie nicht die Opposition unterstützt hat und nicht gesagt hat, wir anerkennen diese Wahlen nicht. Die Vorstellung, ein geschwächter Iran ist einer, dem wir unsere Bedingungen diktieren können. Ja, so. Und das hat der Iran immer extrem gut ausgenutzt. Also so zu tun, als sei er geschwächt, und dann über Verhandlungen, Monate und jahrelange Verhandlungen im Prinzip es geschafft, wieder seine Interessen durchzusetzen. Und das können die Iraner extrem gut.
Aber ob dieser Trick jetzt nochmal funktioniert, ist doch sehr fraglich. Also vor allem, also wie gesagt, die Wirtschaft des Iran war schon vor dem Krieg am Boden und sie hat jetzt noch weitere massive Schläge einstecken müssen, inklusive Industrieproduktionsstandorte und so weiter und so fort. Der Wiederaufbau im Iran würde A, ewig lang Zeit in Anspruch nehmen und B, ist auf weiter Flur niemand in Sicht, der bereit wäre, das zu finanzieren und der Iran selber kann das nicht. Und die Straße von Hormuz ist natürlich momentan ein strategisches Ass sozusagen im Ärmel, aber das ist, wie man so schön sagt, ein One-Trick-Wonder. Also das, damit können sie jetzt Druck ausüben, aber das wird halt natürlich, selbstverständlich mit einigen Jahren Verzögerung, aber es wird ja auch Umorientierung bei anderen Ländern zur Folge haben. Es werden neue Pipelines gebaut werden, um diese Straße zu umgehen. Es werden größere Reserven angelegt werden. Es wird der Umstieg auf andere Energieformen dadurch forciert werden. Also das ist auch ein enden wollender Trick sozusagen.
Jetzt muss ich mal nach 35 Jahren Arbeit im Nahen Osten sagen, man plant nicht über Jahre. Die Perspektiven, selbst im Alltag von Menschen, gehen selten über Monate hinaus, weil sich alles sofort wieder ändern kann. Also ich gehe nicht davon aus, dass dieses iranische Regime da jetzt 10-Jahres-Pläne in der Tasche hat.
Nicht das iranische Regime,
ja, aber genau. Ja, sondern erstmal sozusagen auf Wochen oder Monate sozusagen versucht zu überleben, weil wie gesagt nochmal, dass jeden Tag, in dem das iranische Regime überlebt, hat es nicht verloren. Und jeden Tag, an dem es nicht verloren hat, hat die andere Seite nicht gewonnen. Oh. Und das ist die Logik. Und das ist die Logik, die zum Beispiel die Taliban bestens über Jahrzehnte gehalten haben. Am Ende haben sie in Afghanistan dann gewonnen, nur weil sie nie verloren haben.
Ja? So. Ja, zumindest, weil sie nie eingestanden haben, dass sie verloren haben.
Das reicht ja. Die Geschichte des Nahen Ostens oder Nordafrikas, wie wir sie einfach auch über die letzten 30 Jahre kennen, ist ja eine, wo plötzlich ganz, ganz massive Veränderungen stattfinden. Und das ist, das haben Leute sozusagen im Blut. Also wie ein guter Freund von mir immer sagt, der Nahe Osten hat keine lineare Geschichte. 10 Jahre passiert gar nichts und dann passiert in 3 Monaten so viel, dass man kaum noch sich vom Computer löst oder so weiter. Und dann passiert wieder 5 Jahre gar nichts und dann passiert in 3 Monaten wieder, ich weiß nicht wie viel. Und das ist sozusagen die Geschichtsentwicklung im Nahen Osten. Haben wir auch in den letzten 20 Jahren bestens nachvollziehen können. Und das ist etwas, womit der Iran lebt und umgehen kann, also die iranische Regierung. Das heißt, ich würde im Moment schon sagen, sich ökonomisch ist die Situation im Iran absolut katastrophal. Die Situation im Iran war schon im Dezember katastrophal. Also diese Massenproteste im Januar haben begonnen, weil eine eh schon völlig katastrophale ökonomische Situation nochmal so viel schlimmer geworden ist, dass der Tauschkurs des Dollars zum Rial über 1 Million gegangen ist. Und bedeutend im Januar war ja, das ging im Basar los. Und der Basar, das haben nicht irgendwie Studenten protestiert, sondern im ökonomischen Zentrum Teherans los. Und es waren die ersten Proteste, in denen im Prinzip alle Bevölkerungsteile beteiligt gewesen sind. Staatsbedienstete, Leute aus der Wirtschaft, auch von den verschiedenen Nationalitäten. Das war ja vorher anders. Da haben wir mal Lehrer protestiert oder Lkw-Fahrer,
Studenten.
Das hatte jetzt wirklich alle Gesellschaftsschichten des Iran erreicht. It was the economy, stupid. Und ich glaube, der Rial ist jetzt bei 1,7 Millionen. Und eigentlich gibt es keine Rial-Ökonomie mehr. Also eigentlich verwandelt sich der Iran jetzt in eine Dollarökonomie, weil der Verfall der Währung einfach so rasant ist. Und das ist klar, die Situation ist noch mal viel, viel beschissener. Auch zum Beispiel durch diesen Internet-Blackout. Also worüber ja kaum jemand redet. Also 6 Wochen ohne Internet. Und auch im Iran gibt es Tausende von Firmen, die von Internet abhängig sind. Die gehen alle bankrott, die können ihre Geschäfte nicht machen, die können nicht kommunizieren und so weiter und so fort. Was natürlich auf der anderen Seite auch wieder eine ganz große Rolle spielt, weil Leute sich nicht organisieren können. Also, weil alle mal, wo ist der iranische Aufstand von der Straße? Wie kann im Jahr 2026, wie kann man einen Massenproteste ohne Internet organisieren? Also eigentlich ist die, was man ja auch nochmal wirklich betonen muss, die Twitter-Revolution kommt aus dem Iran. Also, dass es 2009 die grüne Bewegung und diese Massenproteste gab, war das Internet. Da ist zum ersten Mal global bekannt geworden, was für eine Organisationsmöglichkeit soziale Medien ermöglichen. Die ganzen Proteste in Tunesien, in Ägypten, in Syrien, in Libyen, wären ohne das nicht denkbar. Ja. Weil so eine Gefahr von diesen sozialen Medien ausging und weil sie derartig subversiv am Anfang sind, kam ja im Rahmen dieser, sagen wir, globalen Konterrevolution, die angeführt wurde von Russland, China und dem Iran, nach diesen Protesten, Reaktionen, wie können wir verhindern, dass Internet weiter derartig, ein derartig subversives Instrument ist. Und da gab es verschiedene Reaktionen. Ja, da war Russland mit diesen ganzen Fake News. Also wir fluten einfach das Internet mit irgendwelchem Unsinn, bis niemand mehr eine Vorstellung hat, was eigentlich wahr und falsch ist.
Oder diese Trollfabriken,
genau,
oder diese Dinge.
Genau, das ist die russische Reaktion. Die chinesische ist, wir koppeln das Internet ab und machen unser eigenes und zensieren einfach sozusagen das globale Netz außerhalb. Die iranische ist, wir schalten, wenn es gefährlich wird, das Internet schlicht und ergreifend ab. Also damit ist nur noch ganz, ganz wenige Staatsangestellte. Und die amerikanische Reaktion, die sollte man ja auch nicht vergessen, eine große Rolle ist, wir kaufen das einfach ein. Also Elon Musk und Zuckerberg, bis das in irgendwelchen Oligopolen, Milliardären gehört, die dann direkten Einfluss nehmen können, wie jetzt vorgestern Facebook erklärt hat, also Antifa ist ein Begriff, den wir mit unseren Gemeinschaftsstandards nicht mehr dulden und dann schalten wir einfach Accounts ab. Und es gab jetzt natürlich verschiedene Gegenreaktionen, wir hatten jetzt einmal drüber gesprochen, dann war man in Nepal oder Madagaskar oder Marokko, wie man das umgehen kann, über irgendwelche Gaming-Plattformen, die man dann benutzt. Und der Iran hat einfach den Schritt gegangen, sicherheitshalber mal das ganze Ding auszustellen, was nur noch ganz wenigen Leuten ermöglicht, Zugang zu haben, mit sehr, sehr schwachen KB-Zahlen. Also ich merke das auch, wie selten ich noch Nachrichten aus dem Iran bekomme. Ich war eigentlich immer ganz gut informiert, weil ich sehr viele Bekannte im Iran habe. Und eben auch inzwischen leider, dass das Starlink-Zugänge mittels russischer und technischer und chinesischer Technologie, was wir ja immer nicht vergessen dürfen, wenn wir über den Iran reden. Iran ist auch insofern ein Weltkrieg, weil die Russen und Chinesen dem Iran mit Informationstechnologie die ganze Zeit helfen. Starlink-Zugänge sind inzwischen relativ leicht ortbar. Und das macht es eben gefährlich, weil wer Starlink benutzt, wird sofort verhaftet. Also das ist immer die Doppelbedeutung, die so ein Internet-Blackout, wo man in deutschen Zeitungen nie was drüber liest, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, obwohl jeder von uns völlig, also sich nur mal vorstellen müsste, wie sieht unser Leben 3 Wochen ohne Internet aus? Wir könnten keine Fahrkarten buchen, wir könnten nicht kommunizieren, wir wüssten überhaupt nicht, was in der Welt los ist. Und das hat ökonomisch auch enorme Bedeutung. Jetzt ist natürlich aber das Problem, dieses iranische Regime interessiert sich bekanntermaßen nicht für das Wohlergehen seiner Bevölkerung. Das iranische Regime ist wie ein Besatzungsregime seit Jahrzehnten. Das heißt, Massenverarmung, ökonomischer Zerfall ist jetzt für das Regime keine große Bedrohung, solange es eben Proteste niederhalten kann, die aufgrund dieser ökonomischen Lage ausbrechen. Und das kann es. Das wissen wir seit Wochen. Die Basiji-Milizen sind überall, die Revolutionsgardisten sind überall. Wenn 40 Leute sich irgendwo in Teheran treffen, wird das als Bedrohung wahrgenommen. Das heißt, die Repression im Inneren hat zugenommen. Und innerhalb des iranischen Regimes im Moment, ich kann da nicht sagen, was in 2 Monaten ist, hat dieser Krieg eine jüngere Garde von Revolutionsgardisten gestärkt, die aus diesem Repressionsapparat kommen und ja auch 60% der iranischen Wirtschaft kontrollieren. Und das sind zum Teil Leute, die ganz massiv an diesen Repressionen beteiligt gewesen sind, für die das kein Problem ist, ein paar tausend Leute zu erschießen. Und das kann auch erstmal eine Zeit lang funktionieren. Wir dürfen immer, unser europäischer Blick auf so völlig desolate Länder im Nahen Osten ist immer, das kann ja eigentlich nicht mehr weitergehen. Und dann stellt man fest, so ein vollkommen kaputtes Land wie Syrien unter Assad ging noch 10 Jahre weiter, wo eigentlich gar nichts mehr ging. Das heißt, diese sterbenden Regimes funktionieren relativ lange, weil ich meine, ich muss beim Iran immer zugestehen, ich hätte 2009 nach den Protesten, nach dem ökonomischen Zerfall, nach den internen ganzen inneren Spannungen und Kämpfen innerhalb des iranischen, nie erwartet, dass es noch derartig lange sich halten würde. Es hat's. Also man selber war da immer viel zu optimistisch, was sozusagen den Fall dieses Regimes anbelangt. Insofern bin ich da, ich muss man immer sagen, der Wunsch darf da einfach nicht Vater des Gedanken sein. Ich laufe auch immer gerne in diese Falle. Ich will, dass dieses Regime verschwindet. Ich wünsche es mir wirklich seit Jahrzehnten. Aber man stellt häufig fest, man wird dann von dem Wunsch dann doch etwas stärker irgendwie getrieben als von der tristen Realität.
Sprich mir über die triste Realität. Also meine Einschätzung momentan, also man muss dazu sagen, wir nehmen dieses Gespräch auf. Heute ist Montag. In 2 Tagen soll dieser ursprünglich auf 2 Wochen begrenzte Waffenstillstand oder Waffenruhe zwischen Iran und den USA auslaufen. Was dann geschehen wird, weiß ohnehin niemand. Momentan, mein Eindruck momentan ist, das iranische Regime ist zufrieden damit, wenn nicht unmittelbar gekämpft wird und wenn wieder verhandelt wird, über Wochen, Monate hinweg. Auf der amerikanischen Seite macht es jetzt nicht den Eindruck, als ob Trump sonderlich erpicht darauf wäre, irgendwelche Bombardements wieder aufzunehmen, obwohl er natürlich auch damit droht. Das gehört bei ihm natürlich dazu. Also würde ich jetzt sagen, am wahrscheinlichsten ist, dass irgendeine Art von Verlängerung dieses Nichtzustandes stattfinden wird, den wir jetzt haben, oder? Wie siehst du das?
Wahnsinnig schwer einzuschätzen. Weil auf der anderen Seite kommen ja auch die Informationen, dass die Amerikaner wirklich ihre Bestände da unten auffüllen, mehr Landetruppen an den Golf bringen. Und also dieser Non-Status einfach ökonomisch auf die Dauer nicht funktioniert. Sehen wir an der Tankstelle, ne? So. Also mit einer Doppelblockade des Golfes von Hormuz und so weiter und so, den Ölpreisen nicht, hat jetzt auch schon der eine Minister der USA gesagt, also vor den Midterms wird das nicht unter $3 runtergehen. Wir alle wissen, welche Auswirkungen hohe Benzinpreise auf Inflation haben. Düngemittel, die nicht kommen, Helium. Also dieser Non-Status ist einer, den kann man, denke ich, nicht sehr lange aufrechterhalten. Den konnte man in den 90ern mit dem Irak aufrechterhalten, weil der Irak nicht so eine zentrale Rolle gespielt hat, ne? Diese Zeit zwischen 91 und 2003 mit mal Rheinbomben und Sanktionen und dann wieder dieses und jenes, das war ja eine furchtbare Zeit. Das ist nicht einfach schlicht nicht möglich. Ich denke auch dieses, also auf Dauer ist, egal, ob wir das heute oder vor 20 Jahren gesagt haben, also der Iran ist nicht das Problem. Das Uran im Iran ist auch nicht das Problem. Die Langstreckenraketen im Iran sind auch nicht das Problem. Die Islamische Republik ist das Problem. Gut, jetzt war immer die Frage, ist die Islamische Republik ein Akteur, mit dem man rational mit Druck und Sanktionen und Versprechungen und so weiter verhandeln kann? Zu irgendeiner Koexistenz kommt, weil es ist ganz egal, welche amerikanische Regierung vor diesem Problem gestanden hat, oder ist die Islamische Republik im Kern ein irrationaler Akteur, dessen Ziel die Vernichtung von Israel, die Destabilisierung der ganzen Region, die Verbreitung, wir müssen ja auch darüber reden, was das für ein Regime ist, eines extrem aggressiven schiitischen islamischen Ideologie so zentral ist, dass sie zwar zweckrational handeln kann, aber der Zweck ihrer Existenz nicht rational ist. Und man deshalb auf sie stürzen muss. Was ja inzwischen auch etwas ist, was sich bekanntermaßen 3/4 der Bevölkerung im Iran wünscht. Also es ist ja nicht, dass man es mit einem Regime zu tun hat, wo ein Großteil der Bevölkerung begeistert von ist, wie das vielleicht noch 1980 der Fall gewesen ist. Und man steht jetzt wieder genau vor dieser selben Frage, nur eben nach einem Krieg und nach dem ganzen Ding, lässt sich mit diesem Regime verhandeln oder lässt sich mit diesem, also macht, anders gesagt, ausgedrückt, machen Verhandlungen mit diesem Regime Sinn? Meine Einschätzung seit Jahrzehnten ist nein. Die Einschätzung von anderen, etwa in Europa, ist ja. Wenn man sagt, die Einschätzung ist nein, heißt das, dieses Regime muss weg.
Gut, aber was heißt das dann jetzt in der konkreten Situation? Also
wir stehen vor genau diesem Problem. Also am Anfang, vor 6 Wochen, dachten wir und dachten ein Großteil der Bevölkerung des Iran, das ist jetzt der Krieg, der zum Sturz des Regimes führt. Und so ist er anfangs ja auch für uns wahrnehmbar geführt worden.
Wobei ich sagen würde, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das lässt sich jetzt momentan noch nicht sagen. Also, dass ein großer Aufstand gegen das Regime ausbricht, während der Krieg noch am Laufen ist, hat wohl niemand erwartet. Was man jetzt, also es kommt, du hast es ja erwähnt, es kommt nur sehr wenig Nachrichten aus dem Iran. Das Wenige, was man hört, ist halt von einer enormen Präsenz von diversen bewaffneten Regimehandlangern auf den Straßen, inklusive in Chador gehüllten, Frauen auf Maschinenpistolen bestückten Pickup-Trucks, die durch Teheran paradieren. Also das Regime hat offenkundig sehr große Panik davor, dass wieder Proteste ausbrechen, versucht alles, um das zu verhindern.
Lass uns einen Schritt zurückgehen, also nochmal auf so Kriegsführung. Also ich kann zwei Sorten von Kriegen führen. Ich kann einen Krieg führen, indem ich ein politisches Ziel verfolge, Clausewitz, ne, und sage, wenn ich das diplomatisch nicht erreiche, dann lassen wir Gewalt entscheiden. So, wenn ich den Krieg gewinne, ist aber mein Ziel, dass die gegnerische Regierung oder der gegnerische Souverän weiterhin an der Macht bleibt, weil ich will am Ende einen Verhandlungslösung haben, wie das, was weiß ich, zwischen Österreich und Preußen der Fall gewesen ist, wenn wir schon mal in Wien sind. Es ging den Preußen nicht darum, die österreichische Regierung zu stürzen, es ging den Preußen darum, Österreich aus Deutschland rauszuschmeißen. So, dafür brauchte ich aber am Ende eine österreichische Regierung, die stark genug ist und souverän genug ist, die anzuerkennen, wir haben den Krieg verloren. Und die und die Ziele wurden erreicht und danach ist Schluss. Dann haben wir wieder diplomatische Beziehungen und so weiter und so fort. Oder ich führe einen Regime-Change-Krieg, wie man das im Irak gemacht hat, wo man sagt, der gegnerische Regierung ist illegitim, wir wollen von der nichts. Am Ende ist das Einzige, was wir wollen, maximal noch eine bedingungslose Kapitulation wie 1945. Das war ja im Irak noch nicht mal der Fall. Also da hat ja noch nicht mal irgendjemand von Saddams Seiten kapituliert. Am Ende ist diese Regierung weg, wir besetzen das Land und machen einen wirklichen Regime-Change. Wie das in Deutschland 1945 der Fall war, wie das in Afghanistan 2003 der Fall war oder 2002 und wie das im Irak der Fall war. So, dann ist die gegnerische Regierung illegitim, dann habe ich mit der nichts zu verhandeln, dann kann ich mit der maximal noch Kriegsgefangene austauschen, solange sie noch an der Macht ist. Als dieser Krieg anfing, waren die Äußerungen zumindest von Trump und Netanyahu gingen ganz klar in die Richtung eines Regime-Change-Krieges. Also das ist eine illegitime Regierung, die hat 10.000 ihrer eigenen Bevölkerung massakriert, die hat 47 Jahre Terror gegen die USA und Israel geübt, die muss weg. Wenn ich dieses Ziel erkläre, ist es sehr schwierig, nach 3 Wochen zu sagen, lass uns verhandeln. Weil wenn ich sage, lass uns verhandeln, führe ich keinen Regime-Change-Krieg. Ganz egal, was ich erzähle. So. Und das ist einer von diesen vielen Widersprüchen, die letzten 6 Wochen so völlig unberechenbar machen. Ja? So. Und das stärkt letztlich ja auch wieder den Iran. Wir müssen uns mal vorstellen, 2003 wäre der Krieg gegen das Baas-Regime im Irak irgendwie schiefgelaufen und nach 3 Wochen hätte George W. Bush gesagt, wir setzen uns jetzt mit der irakischen Delegation an den Tisch und verhandeln über Massenvernichtungswaffen, während unzählige Leute im ganzen Teil des Iraks jubelnd auf der Straße standen und den Amerikanern Intelligence geliefert hatten und so weiter und so fort. Oder wie 91, als die Amerikaner im Irak ja zum Volksaufstand aufgerufen hatten und dann die Leute in Basra und den ganzen Südirak und dann später in Kurdistan das getan haben und dann zugeschaut wurde, wie das niedergeschlagen wurde. Also wir haben es hier schon wieder mit dem Problem einer grundlegenden Fehlen einer Strategie zu tun, weil ich kann, also das ist sozusagen ein sich ausschließender Widerspruch. Also entweder ich führe einen Krieg mit einem klar umrissenen Ziel und anerkenne die gegnerische Partei auch während des Krieges an, oder ich tue das nicht. was ist das jetzt genau, was da im, jetzt stattgefunden hat in den letzten 6 Wochen?
Also wenn man die Medienberichte, die es darüber gibt, ernst nehmen kann, es gab eine längeren Bericht in der New York Times beispielsweise über die unmittelbare Zeit der Entscheidungsfindung auf amerikanischer Seite, Entscheidung zum Krieg. Da geht schon hervor daraus, dass, also zumindest was die Militärs betrifft und die Sicherheitskreise in den USA betrifft, die von Anfang an gesagt haben, also diese Idee mit Regime Change ist de facto Bullshit sozusagen, das wird's nicht so. Und da haben auch gesagt, das sollen wir nicht zu einem unserer Kriegsziele erklären, das können wir nicht mit den Mitteln, die wir bereit sind einzusetzen. Also vom US-Militär aus ist das nicht als so ein Krieg geführt worden, weder geplant und noch geführt worden.
Aber ein Krieg hat eine politische und eine militärische Seite und eine psychologische, oder? Die ungefähr kriegstheoretisch ein Drittel ausmacht.
Ja, und dann gibt's noch den Trump-Faktor.
Okay. Ja, aber also ich liebe ja Sun Tzu. Ich weiß nicht, ob du die Kunst der Kriegsführung mal gelesen hast. Dieser chinesische General, der da vor 2.500 Jahren diese kleine Fibel über Kriegsführung geschrieben hat, die bei Churchill immer auf dem Nachttisch lag, der viele kluge Sachen gesagt hat. Und eine ist, ein Krieg ohne Strategie, aber mit Taktik verlierst du immer. Und übersetzt, die Taktik ist das, was das Militär macht. Die Strategie ist das, was Politik macht. Hier haben wir es ja offensichtlich dann mit einem Widerspruch zu tun zwischen den strategischen und den taktischen Zielen, oder?
Ich würde sagen, kommt darauf an, wie man fragt. Also natürlich ist es so, also wenn man jetzt mal den ganzen Trump-Faktor ausblendet und einfach nur auf die tatsächlichen Geschehnisse und die Vorgänge während des Krieges und die Errungenschaften sozusagen dieser Kriegs 6 Wochen zurückblickt, muss man sagen, also wenn es darum ging, das iranische Atomwaffenprogramm für lange Zeit zurückzuwerfen, ist das mit Sicherheit gelungen. Wenn es darum ging, die sowohl Drohnen- als auch Raketenproduktionsstätten zu zerstören, weitgehend ist das mit Sicherheit gelungen. Wenn es darum ging, großen Teil der Mittel zu zerstören, die dem Iran erlaubt haben, sozusagen militärisch Druck in der Region auszuüben, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit geschehen. Also auf dieser Ebene würde ich sagen, ist der Krieg ein recht großer Erfolg gewesen. Es ist natürlich nicht der politische Erfolg, das hat jetzt natürlich wieder mit Trump zu tun, und mit dem Umstand, dass eigentlich nicht klar ist, an welchem Zeitpunkt der Krieg eigentlich ein Erfolg hätte sein sollen, sozusagen. Also dieses Problem von Trump, er hat nie den Moment, an dem er sich glaubhaft zum Sieger erklären kann. Wobei das ein interessanter Punkt ist, in der jetzt kommenden Mai-Ausgabe von Commentary Magazine schreibt Jonathan Schanzer einen Artikel, in dem er sagt, ja, man muss sich vielleicht auch von der Vorstellung verabschieden. De facto hat seit dem japanischen Kaiserreich 1945 kein Land mehr seine Niederlage anerkannt, sondern die Kriege sind immer anders ausgegangen auf die eine oder andere Weise. Also vielleicht ist das eine antiquierte Vorstellung, dass es so etwas wie den entscheidenden Sieg mit anschließender Kapitulation überhaupt noch gibt.
Aber da müssen wir, also 2 Punkte dazu. Das erste, wenn du das taktische Ziel hast, im Prinzip das zu wiederholen, was westliche oder vor allem amerikanische Iran-Politik der letzten 30 Jahre war ja immer, wir versuchen mit Sanktionen, mit Verhandlungen und so weiter zu verzögern, dass der Iran sein Uran weiter anreichert. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Iran hat heute zu 60% angereichertes Uran, was sich dann sehr, sehr schnell noch weiter anreichen lässt, also die Schwelle ist ja längst
überschritten. Unter der Voraussetzung, dass es entsprechende Anreicherungsanlagen gibt, die es jetzt wahrscheinlich aktuell zumindest nicht geben dürfte.
Aber das reicht laut Expertenmeinung für 10 Bomben und ist ja nicht weg. Also das ist irgendwo. Ne? So, und das Know-how existiert auch. Also Iran-Politik war immer, wir versuchen herauszuzögern, dass der Iran diese Raketen baut, eine Atombombe baut. Wir gehen davon aus, dass er das tun will. Wir unterstellen ihm bösen Willen und wir versuchen, das zu verhindern. Dann ist das die militärische Version davon. Also der Iran ist jetzt so weit mit seinen Raketen, worüber man ja auch selten redet, er hat Diego Garcia erreicht. Das sind 3000 Kilometer und das wäre Wien, entsprechend von Teheran aus. Also der Iran lügt, wenn er das Maul aufmacht. Uran ist weiter angereichert, die Raketen reichen weiter, als er erzählt hat. Also die Haltung gegenüber dem Iran ist, ihr wollt, wir müssen versuchen, das irgendwie zu verhindern. Das können wir politisch, das können wir militärisch. dann wäre dieser Krieg der Versuch, militärisch quasi zu tun, was man politisch nicht mehr tun kann. Mehr nicht. Taktisch. Sicher erfolgreich. Stelle ich nicht in Frage. Aber dann wurde das politisch nicht kommuniziert, dann die komische True Social Videobotschaft von Trump und die Botschaft von Netanyahu waren eine andere. Also das waren klassische Botschaften, die tätigst du, wenn du einen Regime-Change-Krieg führen willst. Weil dann haben wir ja auch wieder kriegstheoretisch die Frage, was ist unser Verhältnis? Und ich denke, das spielt für die Zukunft eine ganz große Rolle. Was ist kriegsführend mein Verhältnis zur gegnerischen Zivilbevölkerung? Und das ist ein Doppel wieder ganz, ganz wichtig, weil Leute vergessen das immer. Also wenn ich einen traditionellen Krieg führe, dann ist die gegnerische Zivilbevölkerung neutral. Das heißt, meine Pflicht als kriegsführende Partei ist, alles zu tun, um die ganzen Genfer Konvention. Ich habe die gegnerische Zivilbevölkerung als neutral zu betrachten. Ich führe einen Krieg gegen das Militär und die Regierung und habe alles zu tun, um diese Zivilbevölkerung zu schützen. Wenn ich einen Regime-Change-Krieg führe, ist die gegnerische Zivilbevölkerung de facto mein Verbündeter, mit der Konsequenz, dass sie zum Feind der Regierung wird. Das war ganz klassisch im Irak der Fall. Also ich arbeite im irakisch-Kurdistan, der Krieg ist losgegangen, es gab in irakisch-Kurdistan keine 5 Leute, die nicht auf Seiten der USA waren. So. Das aber heißt, ich habe als kriegsführende Partei, die einen Regime-Change-Krieg führt, die Verantwortung gegenüber einer Zivilbevölkerung, die nicht mehr neutral ist. Und diese Punkte fehlen mir im Moment völlig.
Gut, es gab Botschaften von Trump, in denen die Rede davon war, so, also jetzt, wenn man das in normale Worte übersetzen würde, irgendwie, wir erledigen jetzt sozusagen die militärischen Teile und dann ist eure Zeit gekommen und
ja,
dann
das macht heißt,
ihr mal. Genau. 2 Wochen später stellt er sich hin und sagt, wir haben Regime Change und die neue Führung ist viel cleverer und viel smarter und mit der können wir jetzt verhandeln, das ist halt wieder...
Ja. Aber das sind die Punkte, wo man wirklich jenseits von diesem ganzen Trump-Bashing sagen muss, das ist das absolut Unverantwortlichste, ja, was es gibt. Weil, wir wissen, es hat im Vorfeld Treffen und Gespräche mit iranischen Oppositionellen gegeben. Vor allen Dingen mit Kurden, Balutschen und so weiter und so fort, denen Versprechungen gemacht wurden. Die wiederum haben für die Israelis und USA Zielkoordinaten ausgespäht, zum Teil auch in Teheran durchgegeben, wo sich Revolutionsgardisten aufhalten, verstecken und so weiter und so fort. Das heißt, die alte Regel, mir ist gerade in diesen verrückten Zeiten ganz wichtig, dass man auch den sozusagen humanitären Gedanken hinter Kriegsrecht nochmal stark macht. Also die alte Regel, wir halten, so weit es irgendwie geht, die gegnerische Zivilbevölkerung aus diesem Krieg heraus, ist missachtet worden. Was eigentlich in sich eine Verletzung dieser Vorstellung ist. So, wenn ich das tue, was ich durchaus für legitim halte, weil ich finde, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg sind ein paar dieser Grundvoraussetzungen aufgehoben und es war völlig klar, in Frankreich, in Italien, in Jugoslawien, in vielen Ländern ist die Zivilbevölkerung war mit den verbündet mit den Alliierten, weil die Nazis loswerden wollte und die deutsche Besatzung, dann habe ich dem gegenüber eine Verantwortung. So, und wenn ich diese Verantwortung in keinster Weise mir offensichtlich nicht mehr bewusst ist, dass ich diese Verantwortung habe, führe ich einen extrem unverantwortlichen Krieg. Und ganz egal, ob das jetzt Propaganda ist oder schlechte Laune oder irgendwie wenn ich dann irgendwo sage, ich lösche eine Zivilisation aus, was ja die gegnerische, eben nicht mehr gegnerische Zivilbevölkerung mit einschließt, die ich vorher als meine Verbündeten behandelt habe, widerspreche ich mich komplett. Und das hat Folgen, ne, die wir alle auch gerade von unserer Perspektive, die wir jetzt ja keine Staatsmänner sind, sondern deren Ziel eigentlich Demokratisierung, Sturz von Tyrannen, ein besseres Leben für die Menschen ist, das ist ja das, was wir für den Nahen Osten wollen, hat das auch für die Zukunft verheerende Konsequenzen in jeder nächsten Diktatur, weil das Vertrauen das man letztlich hatte, schwindet. So. Und dieses Vertrauen in die USA, nicht in Trump, dieses Vertrauen in die USA hat in Syrien schon wahnsinnig gebrochen, das es vorher gab. Ne, mit der roten Linie, den Giftgaseinsätzen, die ja ganz ähnlich funktioniert haben. Also ich sehe in Trumps Politik und Obamas Politik eine ganz verheerende Parallele. Also wenn wir zurückgehen auf das Jahr 2013. Es gibt dieses Bündnis aus westlichen Ländern, der Türkei und den Golfstaaten, die nennen sich die Freunde Syriens. Und sagen, also wir anerkennen das syrische Volk als unseren Partner und nicht die syrische Regierung, die ist illegitim. Das sagst du, wenn du letztlich Regime Change willst. So, das Ganze ist mehr Gerede, aber es gibt diese Konferenzen der Freunde Syriens in Istanbul und so weiter und so fort. Dann wird 2012 setzt Syrien, das Assad-Regime, das eigentlich überhaupt kein Giftgas hatte, Giftgas gegen die eigene Bevölkerung ein. Dann erklärt Obama, das ist die rote Linie. Also wenn ihr das weitermacht, dann greifen wir militärisch ein. So. Dann kommt im August 2013 Ruta, wo ganz klar ist, da probiert Assad auch diese rote Linie aus. Also man wirft nicht so viel Giftgas auf Zivilisten, dass innerhalb von 24 Stunden 1500 Menschen sterben. Das ist der zweitgrößte Giftgaseinsatz gegen Zivilisten nach Halabja 1988 im Irak von der Baas-Partei. So. Und dann passiert nichts. Beziehungsweise es gibt keine Intervention. Und dann kommen die Russen und sagen, wir machen jetzt ein Abkommen mit der syrischen Regierung zur Vernichtung ihrer Giftgasvorräte.
Die sie stets bestritten haben natürlich.
Die sie gar nicht hatten. Was aber im Kern, und das hat nie jemand hier verstanden, weil alle, oh, jetzt gibt Frieden und kein Krieg und super, im Kern bedeutet, und da sind wir bei demselben Grundproblem, ich anerkenne als Partner eine Regierung, weil ohne die Assad-Regierung konnte diese Giftgas nicht entsorgt werden, im Kern eine Regierung an, von der ich 3 Wochen vorher noch gesagt habe, dass sie illegitim ist. Und damit war alles Geschwätz von den Freunden Syriens vorbei und international demonstriert, unser Partner ist ab jetzt Assad. So, okay, jetzt blicken wir da auf 2013. Für mich ist das der Turning Point. Also wenn wir zurückblicken, was hat eigentlich diese ganzen Katastrophen der letzten 10, 12 Jahre, was war sozusagen, wo hat das angefangen? Dann ist es dieser Giftgasdeal. Danach fühlt sich Russland so stark, dass es die Krim annektiert. Danach erst baut Qasem Soleimani relativ ungehindert wirklich dieses, wie sie es damals genannt haben, iranische Imperium aus, indem er im Jemen, im Irak, in Libanon, mit Syrien, mit der Hamas dieses gesamte Netzwerk aufbaut, gegen das nichts geschieht. Dann kommt der Islamische Staat. Und was passiert mit dem Islamischen Staat? Nach dem Völkermord an den Jesiden, die genauso voraussehbar war wie Assads Einsatz von Giftgas, nach dem Völkermord an den Jesiden, bildet sich diese Anti-IS-Koalition, die es ja noch bis heute gibt. Und wer ist de facto Partner dieser Anti-IS-Koalition, auch wenn er es nicht offiziell ist? Der Iran. Und die Hashd al-Shaabi. Also diese schiitischen Milizen im Iran, die eigentlich de facto als Bodentruppen zusammen mit den Amerikanern gekämpft haben und damals so stark geworden sind, weil man plötzlich gesagt hat, jeder, der den Islamischen Staat bekämpft, ist de facto unser Verbündeter, was kompletter Wahnsinn ist und ja auch eine Strategie des Iran war. Wir wissen ja, der Iran hat Al-Qaida und den Islamischen Staat unter der Hand auch unterstützt, ja. So, für Obama wird also der Iran plötzlich, nachdem Assad schon Partner war, der Iran jetzt Partner im Kampf gegen den Islamischen Staat. So. Und das, denke ich, ist etwas, was diese Regimes lernen. Wir müssen nur diesen einen Schritt schaffen, dass wir wiederum zum Partner werden, Wenn jetzt also irgendein Abkommen kommt, dass der Iran sagt, ja, wir entsorgen jetzt zusammen unser Uran.
Oder patrouillieren gemeinsam die Straße von
Hormuz. Oder patrouillieren die Straße von Hormuz oder machen irgendetwas. Dann ist dasselbe Regime, das eigentlich hätte gestürzt werden müssen. Und das, bei dem Ziel bin ich seit Jahren dabei. Ich bin seit Jahren der Ansicht, dieses iranische Regime muss weg. Um es noch einmal, weil ich es für den besten Satz halte, einen unser Fahrer von Wadi oder Logistik Officer von Wadi zu zitieren, der sagt, wir haben im Nahen Osten drei Probleme. Und das ist Iran, Iran, Iran. Und das ist so. Das heißt, in dem Augenblick, wo man das Gefühl hatte, es gibt jetzt wirklich einen Krieg zum Sturz dieses Regimes, ist man, und da sind ganz, ganz viele Menschen im Iran auch, bereit, unglaubliche Hardships auf sich zu nehmen und zu sagen, okay, also lieber ein Ende mit Schrecken, ja, als dieser Schrecken ohne Ende. Aber in dem Augenblick, wo dieses Ziel aus der offiziell ja auch plötzlich verschwunden ist, beurteilt man auch diesen Krieg aus einem völlig anderen Blick und fragt sich, also nicht war es das wert, es ist immer wert, wenn die Bedrohung von dem Iran einfach schwächer ist, als es vorher war, aber was hat das für die nächsten Jahre und Jahrzehnte für eine Bedeutung, weil ich glaube kaum, dass irgendeine US-amerikanische Regierung nach diesem Krieg in irgendeiner Weise, egal ob demokratisch oder republikanisch, die Bereitschaft zeigt, in dieser Form noch irgendwo nochmal zu intervenieren.
Gut, das werden die nächsten Jahre weisen. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Im Grunde hat man das ja nach Bushs Krieg im Irak auch schon gesagt und wie wir jetzt gesehen haben, hat das auch nicht so lange gehalten, diese Annahme, aber schauen wir mal.
Wobei Bush Kriegs im Irak, lassen Sie das vielleicht nochmal, das wirklich nochmal betonen. Also man kann viel an Bush Kriegs im Irak kritisieren, was ich auch tue. Nicht die Grundidee, Saddam zu stürzen, die ich weiter völlig richtig halte. Aber es gab verschiedene Strategien, was man im Irak wollte. Die haben sich widersprochen und das hat zum großen Teil dann zu diesem erstmal Desaster geführt, dass die Anhänger des Regimes zusammen mit irgendwelchen vom Ausland finanzierten Islamisten diesen sogenannten irakischen Widerstand aufgebaut haben. Aber der Unterschied ist ja, also mit Bush war völlig klar, es ging ihm, ich habe auch letztens nochmal Reden von ihm wieder gelesen, also es ging ihm um die Idee, jeder Mensch auf dieser Welt sollte in Freiheit und Demokratie leben. Das gilt genauso für Menschen im Nahen Osten wie für alle anderen. Wir alle haben ein geteiltes Ziel. Also damit kann ich leben. So. Bei diesem Krieg ist ja selbst das ganz offensichtlich auch völlig unklar, was eigentlich wäre jetzt sozusagen das Fernziel eines Iran, dieser Bush-Administration. Also Sie haben ja immer dieses Venezuela als Vorbild
genommen. Jetzt Trump meinst du nicht.
Bush. Trump, dieser US-Administration. Also das große Vorbild bei Venezuela. In Venezuela hat man die demokratische Opposition kaltgestellt. Ne? Die Dame, die vorher einen Nobelpreis gekriegt hat, da im Prinzip komplett außen vor gelassen, um mit den mit diesem Regime minus zwei besonders unappetitlicher Leute ins Geschäft zu kommen. Da war nie von Demokratie oder von Freiheit oder von irgendetwas die Rede. Und immer wieder ist ja Trump auf Venezuela als Beispiel gekommen. Das heißt, es war auch immer relativ unklar, wenn es je irgendeine Idee gegeben hat, wie soll ein post-islamische Revolution, Republik Iran eigentlich aussehen, ist da nie irgendetwas wirklich gekommen von den USA. Also man hat gesagt, nee, also Pahlavi, der Schahsohn, ist ein netter Kerl, aber nicht einflussreich genug. Dann hat man ein bisschen mit der Vorstellung von kurdischen Opposition gespielt, aber sehr schnell an die Medien durchgesteckt, also Kurden auch nicht. die ganzen internen Spannungen und Widersprüche innerhalb der sehr, sehr zerstrittenen iranischen Opposition gibt es überhaupt keine Leitlinie seitens der US-Administration, in welche Richtung geht das. Und das war ja alles bei Bush nicht der Fall. Also da war klar, ein föderaler Irak mit starker kurdischer Selbstbestimmung, Schwächung des Militärs, parlamentarische Verfassung, Wahlen. Das war ja alles vor dem ersten Schuss, lagen diese Ideen ja vor und sind ein Jahr lang vorher diskutiert worden.
Wobei, ich drehe jetzt sozusagen unsere Positionen um.
Ja.
Wobei das im Irak natürlich schon auch das gleiche Argument gemacht werden kann, das du jetzt im Fall des Irankrieg gemacht hast. Da gab es unterschiedliche Strategien, die verfolgt wurden. Also Bush hat so geredet, Rumsfeld hat den Krieg weder so geplant noch so geführt. Da war immer die Rede von Light Footprint, schnell raus, schnell rein, schnell wieder raus. Deswegen war ja auch das Chaos dann so, wie es geworden ist, weil das US-Militär überhaupt nicht darauf aus war, dort großartig als Besatzungsmacht oder gar als Regime-Change
doch,
Hilfe.
Der Unterschied ist, es gibt eine sehr, sehr offensichtlich im Iran militärisch eine sehr klare Taktik, in der die verschiedenen Teile des Militärs miteinander abgesprochen haben. Und keine oder eine hochgradig widersprüchliche Strategie. Im Irak war es umgekehrt. Es gab eine relativ klare Strategie, also was man eigentlich politisch im Irak will. Militärisch gab es unterschiedliche Taktiken. Ne? Also so würde ich das formulieren.
Gut, müsste man nochmal eine eigene Diskussion drüber führen. Also, aber gut,
ja.
Ich würde sagen, wir haben schon wieder viel Zeit in Anspruch genommen. Ich danke an dieser Stelle nochmal für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vor ein paar Monaten haben wir schon mal über den Iran gesprochen. Damals haben wir uns verabredet, dass wir in spätestens einem halben Jahr in Teheran uns zum Kaffee treffen. Das fürchte ich, steht jetzt so nicht mehr zur Debatte.
Das würde ich nie sagen. Also das sind Dinge, wie gesagt, ich möchte das noch einmal betonen, Geschichte im Nahen Osten ist weder voraussehbar noch linear. Auch Assad war irgendwann mal weg, als niemand mehr damit gerechnet hat. Vergessen wir nicht, die EU war im Oktober 2024 in Damaskus, um im Prinzip ihre Fühler wieder auszustrecken und so weiter und so fort. Und einen Monat später war Aleppo weg. Kein Mensch hat je im Dezember 2010 damit gerechnet, dass ein Monat oder zwei Monate später die gesamte Nordafrika im Aufruhr ist. Und genauso würde ich ja mal sagen, es ist genauso im Iran. Wir wissen überhaupt nicht, was da in drei Monaten sein wird. Ganz egal, was große Politik macht. Niemand hat erwartet, dass es im Dezember zu Massenprotesten im Iran kommt. Alle hatten gesagt, es ist vorbei und so weiter. Und sie kamen plötzlich. Dass im Januar die Situation im Iran und Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung und alles plötzlich die Schlagzeilen der Weltmedien bestimmen. Und das ja auch einer der Auslöser überhaupt für diesen Krieg war. Das Regime im Iran war auch vor einem Jahr schon fertig. Es kann durchaus sein, dass wir uns in sechs Monaten einen MENA-Talk in Teheran oder vielleicht zumindest in Mahabad dann als Hauptstadt von iranisch-Kurdistan führen. Oder es kann sein, dass wir es nicht tun. Aber irgendeine Voraussage, was in sechs Monaten Teheran ist, halte ich für absolut problematisch.
Ja, wir wissen ja nicht einmal, was übermorgen ist, wenn der Waffenstillstand ausläuft. So, also nochmal herzlichen Dank, Thomas,
dass du wieder an euch.
Zu Gast warst. Und an Sie an dieser Stelle wie immer auch der Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Bitte, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann lassen Sie ein Like unter diesem Video, kommentieren Sie dieses Video oder abonnieren Sie diesen Kanal. Und ansonsten, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.